Also, das Wort, was wir vor zwei Wochen hatten, überfließende Gnade, das hat mich sehr beschäftigt und es ist heute eine Fortsetzung. Also das ist etwas, wie wir schon vorhin im Lied gesungen haben, ist das die Gnade fast unerklärbar oder unverständlich, weil die ist einfach, dieses Thema der Gnade ist schon im Alten Bund da, ist schon vom Anfang an da, geht durch. Und das Schlusswort in der Bibel heißt auch, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und wir wissen, wir haben es schon so oft gehört, aber Gnade ist einfach unverdient, ist Geschenk, ist Herablassung von Gott. Und er möchte, was mir eben einfach auch bewusst worden ist, ich habe die Botschaft von mir zum Teil nochmal gehört und es hat mich tief berührt, als hätte ein anderer gesprochen. Und es ist wirklich so, Gott will, dass diese Gnade, die er uns, dir und mir zukommen lässt, dass sie durch uns hindurchfließt. Und ich möchte mal das Bild von einem Herzen geben. Wenn du dein Herz hast und du malst, jetzt jeder, der malt oder hat eine gute Vorstellung, er weiß das, dann siehst du den Strom, der von oben runterkommt. Und das hast du ja auch miterlebt in Adelboden, hinten den Wasserfall, ja, einen ängstlichen Fall. Und das ist so ein Herz, was es hinten bildet. Und da fließt dieses Wasser hinein und fließt durch dieses Felsenherz, das die Form hat, wirklich, fließt hindurch nach unten. Genauso möchte der Gnadenstrom durch jeden von uns hindurch fließen. Das heißt, es darf nie einen geistlichen Stau geben. Stell dir vor, was passiert, wenn es einen Stau gibt. Und das Wasser fließt nicht ab, es ist ja kein Leben mehr, dann am Schluss erstirbt das Leben, es muss abfließen. Gott hat alles so geschaffen, dass es einen Kreislauf des Segens gibt. Und ich will heute weiter in diesem Thema, weil es vom Herrn ist, ist nicht von mir. Der Kreislauf des Segens, gib weiter, was du von Gott empfangen hast und halte nicht zurück. Ihr Lieben, wir wissen, es ist alles im Kreislauf. Wenn du zum Arzt gehst, wenn er dir beschreibt, ja, wie der Mensch aussieht, alles, es ist alles ein Kreislauf. Ja, der Blutkreislauf, alles in allem, es muss zirkulieren. In dem Moment da, wo es zirkuliert, hast du immer Leben. Frisches Wasser, gib weiter. Und es ist viele, und Jesus sagt über der Endzeit, dass es so schlimm wird, dass da diese Zirkulation, die Gott ja gegeben hat, bei den meisten Menschen aufhört, weil sie sich nicht nach ihm ausstrecken. Ich möchte hier noch einmal kurz zusammenfassen, und zwar der Vater Gott. Wie heißt er? Unter anderem hat er so viele Namen. 1. Petrus 5,10. Wieder nehmen wir das Wort Gottes, weil das Wort Gottes ist siebenfach geläutert. Tut nichts dazu, lasst es stehen. Gottes Geist macht das Wort lebendig. Und wir müssen einfach Gott bitten, Herr, mach mir dein Wort lebendig. Reinhard Bonnke hat das vor vielen, vielen Jahren, ich weiß, vor 20 Jahren, und das ist tief in mir hängen geblieben. Und wenn es nur das war, er hat immer gesagt, wisst ihr, manchmal lese ich das Wort Gottes 20 Mal. Und beim 20. Mal macht es Klick. Und er sagt, Herr, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Wir mögen vielleicht denken, überheblich denken, so oft muss ich es ja nicht lesen. Aber wirklich lieber demütig sein und mehrfach lesen, sagt Herr, ich hab's nicht verstanden. Ist keine Schande, wenn wir das sagen, sondern ist ein Zeichen von echten Hunger, von Demut. Und oft ist es so, wir kriegen ein Wort und verstehen es nicht gleich. Und dann sagen wir, Herr, was meinst du mit dem Wort? Und gehen schon zum nächsten über. Es kann also gar nicht reinfallen. Das Wort muss ja reinfallen in uns, in unser Herz. Und es muss erstmal reinfallen, tief hinein, nicht oberflächlich, eben nicht oberflächlich, sondern in die Tiefe, damit es ausführt, wozu es gesandt ist. Wenn ein Wort von Gott keine tiefen Wirkung in dir und in mir hat, wird es nie eine tiefen wirkende, befreiende Veränderung bringen. Könnt ihr da Amen dazu sagen? Amen. Das ist wirklich so. Manchmal, wenn ich immer Prediger gehört habe, Früher auch in der Zeit, wo ich schon lange gepredigt habe, hat mich eines gestört an den Predigern. Und zwar dann, das hat mich gestört, und die Botschaft werden ja Prediger hören. Und ich sage das, ohne ihnen wehtun zu wollen, sondern dass sie darüber nachdenken. Ich habe oft Prediger gehört, die haben gesagt, ihr müsst, ich habe getan, aber ihr müsst. Das ist Arroganz und Hochmut und ist kein Zeichen von Demut. Überhaupt nicht. Weil wir alle haben noch nicht widerstanden bis aufs Blut und meinen, wenn ich etwas gelernt habe und ich gehe nur von mir aus, dann bleibt es nicht immer da. Es braucht immer wieder eine Erneuerung. Im Buch Daniel betet Daniel dieses, oder auch im Buch der Chronik, dieses Gebet. Ja, und er spricht dann auch, nimmt sich hinein, Herr, wir haben gesündigt. Er stellt sich damit hinein. Es ist ja wirklich arrogant und hochmütig, wenn wir zu den anderen sagen, ihr müsst, ich habe das schon alles längst begriffen. Dann bräuchten wir nicht das Wort lesen, wo drin steht, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Bis zur Sünde. Es sind also Dinge, es braucht immer wieder eine Neubelebung. Wenn wir das erkennen, das ist wichtig. Das Wort muss immer wieder neu. Du kannst 20 Mal darüber geschrieben. Ach, ich habe darüber geschrieben, ich habe darüber gepredigt. Nein, es muss immer wieder lebendig werden. Und es ist nicht immer gleich lebendig. Man vergisst es. Aber dann, wenn es lebendig wird, dann ist es so wie eine große Beute, weil es geht neu auf. Und Gott will, dass das Wort aufgeht durch seinen Geist. Geben wir ruhig zu, Herr. Es ist nicht immer alles da, manches in Vergessenheit geraten. Auch diese Worte über diese Gnade. Ihr kennt mich, ich habe sehr viel über Reinigung, sehr viel über Gericht, sehr viel über das Kreuz gesprochen. Aber wenn Gott will, dass wir über die Gnade reden, dann hat er etwas vor. Nicht nur so als Predigtthema, sondern er will etwas damit erreichen. Und deshalb gehen wir da durch. Also, wir lesen 1. Petrus 5,10, einer der Namen Gottes, der Gott aller Gnade. Der heißt Gott alle Gnade, aber der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr, jetzt hört gut zu, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt. Aha. Also kommen auch Christen unter Leiden, verschiedenartige Leiden. Das ist einfach so. Das ist auch uns von Gott geschenkt, eine Gnadengabe zu leiden um Christi willen, weil der Teufel uns hasst. Und dann heißt es, er selbst aber, selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ich habe in der letzten Botschaft gesagt, dass die Worte der Gnade Treiberstacheln sind und du musst ja auch Treibernägel erstmal einschlagen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das Wort der Gnade, auch die Botschaft von heute in jedem von uns, tief in die Herzen, in unseren Geist, in unsere Seele hineintreibst, dass jeder von ihnen Frucht bringt, wie eine Pflanze mit Blüten. Halleluja. Dann Jeshua, sein Sohn. Wenn der Vater der Gott der Gnade ist, dann steht nochmal, ich sage es zur Erinnerung, Johannes 1,14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Heißt ja auch, aus seiner Fülle haben wir empfangen. Und jetzt geht es an uns weiter. An uns, die wir in Jesus Christus sind. Bist du noch nicht in Jesus Christus, so kommt es hin, er ist die Quelle der Gnade. Weil Gott ist der Gott der Gnade. Und dann empfangen wir, wenn wir zu ihm hingehen, bittend, Herr, ich brauche Gnade in mein Leben. Dann können wir hingehen, weil es steht, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Denke mal dran, aus seiner Fülle hat die Fülle. Nehmen wir nochmal das Glas. Wir haben hier gerade Wasser und Tee getrunken. Und eigentlich, wenn du es genau nimmst, beim Wasser ist es so draußen am Brunnen, er fließt über, normalerweise. Und wir sollen ja das weitergeben, was überfließt. Das andere brauchen wir für uns, ihr Lieben. Das ist ein Fakt, das brauche ich. Weil es tut mir gut. Aber wenn es überfließt bei dir aus dem Mulusse raus, dann ist es nicht gut. Du trinkst so viel, wie du brauchst und nicht mehr, weil du musst es ja verkraften. Auch das Gute vom Herrn. Und der Herr sagt, darum denke an das, was du von ihm empfangen hast. Hör auf zu murren. Das sind so viele Murrende, wie im Volk Israel Murrende waren. Ja? Die gesagt haben, ach, wir wollen wieder zurück zu unseren Gurken, zu unseren Zwiebeln, zu unserem Knoblauch. Und das sind die Wasser von Mara bitter geworden. Wir werden später darauf kommen. Jetzt gehen wir noch einmal hin, wir gehen weiter. Was die Bibel sagt, Hebräer 4,16. So, und jetzt kommt der Aufruf des Schreibers des Hebräerbriefes, so lasst uns nun mit Freimütigkeit, frei, freien Herzens, freimütig, also ohne Angst, ohne Druck, freimütig. Da ist niemand, der es verhindert, wenn du zu Gott gehst. Der Vorhang ist zerrissen, der Eingang ist frei, es kostet nichts. So lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, ein Gnadenthron, ein Gnadengott, ein Gnaden-Jesus, ein Gnadenthron. Jetzt lasse mal, wenn du dann denkst, hier Gnade, 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 jetzt wollen wir uns mal überlegen, fließt von uns denn immer diese Gnade? Da müssen wir uns alle prüfen. Man muss sich ganz ehrlich sagen, leider nein. Könnt ihr damit auch Amen sagen? Das ist die Wahrheit. Es gibt Situationen, die uns bitter machen können. Durch Enttäuschungen. Und es ist gefährlich. Beim Arbeiten über diese Botschaft, und die Salbung ist da, ich könnte heulen, ich könnte heulen, überführt Gott einen und sagt, schau, da warst du bitter. Da ist keine Gnade von dir geflossen. Da war eine Situation, wo du zugegangen bist, wo das Herz eine Mauer aufgebaut hat. Wir lieben, solange wir leben, sind wir am Lernen. Da ist kein Prediger, der sagen kann, ich sage euch, was ihr tun müsst. Der soll ruhig demütig sein und sagen, ja Herr, du sagst es auch mir. Weil jeder, der da predigt, predigt sich auch selbst. Amen. Amen. Hebräer 13,9. Und jetzt in Bezug auf das Gesetz, was auch da natürlich der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden und anderen Irrlehren, meint er, umhertreiben. Lasst euch nicht, da wird ja so viel gepredigt, seitdem der Herr in den Himmel gegangen ist, wurden wahnsinnig viele verschiedene Lehren, ihre Lehren verbreitet. Das ist natürlich der Teufel, er kommt als Engel des Lichts. Oh, ich habe diese Wahrheit erkannt und diese Wahrheit erkannt und das und das. Und man geht eigentlich weg, der Herr ist nicht mehr im Zentrum. Also, und darum heißt es nun weiter in diesem Text, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Nochmal, denn es ist gut, dass dein und mein Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Gnade allein, Gnade allein. Die Berufungen Gottes und Erwählungen sind unbereubar. Wir werden nicht fest durch ihre Lehren oder durch andere Sachen, sondern durch Gnade oder durch eigene Anstrengungen. Des Herrn Hand hält dich. Du bist geborgen in seine Hand und wenn du fällst, fällst du in seine Hand. Ist das nicht gewaltig, diese Aussage? Und weiter vorher, das habe ich noch nicht zu Ende gelesen, 4,16, dass wir hintreten zum Thron der Gnade, um was zu empfangen? Nämlich das andere Wort für Gnade, Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden, wiederum Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Da steht nicht drin, ich werde es mir noch überlegen. Das steht einfach nicht drin. Aber es fordert was von uns. Ihr Lieben, ich möchte es so sagen, wir sind im neuen Bund, im Gnadenbund, aber ich möchte behaupten, dass die Gnade, der neue Gnadenbund auch uns ein Gesetz auferlegt. Was du empfangen hast, gib weiter. Könnt ihr da Amen sagen? Amen. Wenn wir Gnade empfangen und geben Härtigkeit weiter, und wir werden dann am Schluss noch darauf hinkommen, weil die Zeit, in der wir jetzt leben, wir leben in der Endzeit. Und es wird sehr schwierig für viele von uns, immer gleich gnädig oder barmherzig zu sein, sei es da oder da, weil es Umstände gibt, weil die Mächte mehr Gewicht bekommen durch die verstockten Herzen der Menschen in der Welt. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer daran denken, Herr, ich möchte die Gnade empfangen, ich möchte nicht Bitterkeit weitergeben. Ich möchte nicht so gehen. Und manchmal sagt man das und das, die Streiterei am Telefon oder das Wort, was man sendet, da und da, im Internet, egal in wo. Worte können verletzen, ihr Lieben. Geschriebene wie gesprochene. Ja? Und der Herr sagt, seid nicht bitter. Wir werden darauf noch kommen. Denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Und da meint er dann auch die Speisengesetze und die anderen. Nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen halten, die mit ihnen umgehen. Was ist koscher, was ist rein? Für den Reinen ist alles rein, spricht Paulus. Aber wie sagt das Wort hier im Neuen Testament? Nun, ich zitiere jetzt Jesaja 26, 3 bis 4. Also unser Herz soll durch Gnade fest werden. Halten wir das fest, durch Gnade. Und jetzt heißt es in Bezug auf fest, einem festen Herzen, dem bewahrst du etwas, was? Frieden. Gefestigt ist mein Herz, sagt der Psalmist. Ich will den Herrn loben und preisen. Also Gott will, dass wir fest werden in ihm. Er will, dass wir gestärkt sind in unseren Herzen. Ihr wisst ja auch immer, wenn wir das Herz darstellen, es sieht ja im Grunde genommen ganz anders aus, nicht diese zwei Rundungen nach der Spitze. Es sieht ganz anders aus, gar nicht so schön, hat eine andere Form. Aber es ist, Gott will wirklich, dass da, wo unser Leben, wo die Pumpe ist, die Pumpe des Lebens, dass die zum Herrn hinpumpt und immer wieder neu von ihm den Sauerstoff bekommt, dass es durchgeht durch den ganzen Leib, durch uns und das Blut, das reinigt, das durchgeht zu anderen und das Leben. Wo das fehlt, dann wird es schwierig werden. Einen festen Herzen bewahrst du Frieden. Den Frieden, warum? Weil es auf dich vertraut. Vertraut auf dem Herrn alle Zeit. Denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Und in Vers 12 heißt es, der sagt, da heißt es, uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen. Denn du hast alle unsere Werke für uns vollbracht. Schluss mit dem Verkrampfen. Er hat schon alle Werke für uns vollbracht. Das ist die Basis. Wir müssen immer wieder zurück zur Basis. Als Jesus am Kreuz sein Haupt neigte, sagte er, es ist vollbracht. Also wir haben keinen Grund, uns zu verkrampfen. Und doch gibt es Kampf. Kampf ist ein geistiger Kampf, ein mentaler Kampf, der in unseren Sinnen, im Herzen, in der Seele, je nachdem. Darum ist das, wo ich mal geschrieben habe in dieser Broschüre, vom seelischen zum geistlichen Christ. Es gibt ja immer drei. Schau mal, wie wenn du in einem Schiff bist, vorne in der Kommandozentrale. Man hat ja heute nicht mehr, wie früher bei den Segelschiffen, dieses Rad, wo du drehst. Da gibt es einfach, ich war da auch schon drin, da gibt es den Riegel bei früher bei Fähren, Stopp, vorwärts, rückwärts. Wenn du auf Fleisch stellst, ja, wenn du da drauf drückst, dann geht's rückwärts. Wenn du auf Seele, wenn du auf Stopp stellst, auf Halt, dann bist du in der Seele, dann geht's nicht vorwärts. Es geht nur vorwärts, wenn du auf vorwärts stellst, auf den Geist, auf das Wort vorwärts. Wenn wir im seelischen Bereich sind, geht's nicht vorwärts. Wir bleiben auf der Stelle. Und im fleischlichen Bereich geht's eben rückwärts. Nun lesen wir Apostelgeschichte 13, 43. Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, also da waren die Jünger unterwegs gewesen, die Juden, und es war ja großer Kampf. Ihr wisst, sie waren gelehrt. ja, nach dem Buch Mose, all dem in allen das zu halten. Und da gab es die Sadduzäer, da gab es Pharisäer und sicher auch noch andere, die mit ihren eigenen Lehren da waren. Und hier heißt es nun, nachdem die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten. Proselyten, ihr wisst, was das sind. Das sind welche, die sich zum Judentum aus den Heiden bekehrt haben. Folgten jetzt dem Paulus und Barnabas nach. Warum folgten sie ihm nach? Weil die Worte des Lebens, Worte der Gnade gesprochen hat. Es waren Worte der Gnade und das hat ihren verwundeten Geist, ihren geknechteten Geist belebt. Und das ist so wichtig, dass es belebt. Die zu ihnen redeten und jetzt heißt es dann, und sie ermahnten, was ermahnten sie ihn? Bei der Gnade Gottes zu bleiben, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Also nicht wieder, ja, 630 Gebote jeden Tag, sondern das neue Gebot, liebt einander, das und das, lass die Liebe Gottes dich durchdringen. Und das ist es etwas ganz anderes. Die merken, da geht ein Joch weg. Und es gilt auch für uns im neuen Bund, dass wir aufhören zu krampfen, aber Gefäße der Gnade werden, dass wir mal sagen, Herr, da und da bin ich zugegangen. Angst macht zu. Sorgen machen dicht. Das ist eine Wahrheit. Ich hatte diese Tage auch ein paar schlaflose Nächte, weil ich Sorgen um eine bestimmte Sache reingelassen habe, obwohl ich wusste, ich muss Gott vertrauen, was er zusagt, hält er ganz gewiss. Aber der Teufel versucht es. Und wenn du Sorgen reinlässt, kannst du nicht mehr schlafen. Dann ist aus mit der Freude und dann wirst du eng. Wow, dann geht es den Bach runter, du verschließt dich. Geht so schnell. Wir müssen in welchen Kontext Sorgen stehen. Eben. 2. Timotheus 1,2. Da sagt Paulus zu den jungen Timotheus, du nun, mein Kind, und jetzt sagt er ihm das, was wir vorhin gelesen haben, sei stark in der Gnade. Also, ein Diener Gottes, wenn er anfängt, er soll eigentlich stark in der Gnade werden. Und in der Gnade, der stark, Gott ist die Gnade. Jeshua hat die Fülle der Gnade. Also wir müssen in ihm bleiben, weil wenn wir nicht in ihm bleiben, können wir nicht in der Gnade bleiben. Dann kommt Härtigkeit, dann kommt du musst, dann zücken wir das Schwert, das ist das Wort Gottes, und stechen den anderen tot. Ja? Du hast nicht erfüllt, du hast nicht erfüllt. Du bist abgefallen in meinen Augen, du hast nicht meinen Stand, du bist abgefallen. Und weißt du, und dann geht die Messerstecherei los. Das ist gerade in der Endzeit so. Es gab es immer, abgesehen davon. Aber es wird schlimmer werden. Das ist keine Gnade mehr. Nur noch Beitschniebe. Ja, und wer steht dahinter? Der Treiber. Der ganz genau weiß, halt, die schauen gar nicht mehr auf Jeshua. Ich denke dran, ich war mal auf Patmos. Vor vielen Jahren, wo Gott mir gesagt, fahr nach Patmos. Und auf Patmos sagt der Herr, werde ich mich dir offenbaren, und ist geschehen und hat wirklich das Wort gewaltig gesegnet. Und es war nicht so in allen, übernatürlich in allen, es war sehr, sehr einfach. Und doch hat sich Gott mir so offenbart und dann sagte mir, wie Jeschua vor mir stand, sagte ich, vergesst das nie. Rufe diese und diese Person an und sag ihnen etwas. Und dann habe ich gesagt, okay Herr, ich versuche es, ich wusste nicht, die Person war in einem anderen Teil der Welt. Ich rufe ihn an und ich hatte ein Wort und ihm sagt, du, der Herr ist da, ich bin auf Patmos. Er offenbart sich mir im Meer, aber er sagt, ich soll dich anrufen, eben, dass er bei der Gnade bleibt, bei ihm bleibt. Und die Person war sehr wirsch. Und die ist auch nicht später in der Gnade, in dem Sinn beim Herrn geblieben. Schon noch bei Gott, aber Jeshua Gott, obwohl es die Bibel achtmal sagt, was, Gott? Jeshua ist Gott? Ist für einen messianischen Juden auch nicht einfach zu verstehen. Also es ist wirklich ein Kampf und diese Briefe, wir müssen mal klar sehen, das hat nicht ein Europäer geschrieben, das hat nicht ein Amerikaner geschrieben, das ist keine amerikanische Sonderlehre. oder aus Nigeria oder aus China oder von Yongguichou. Das ist in der Bibel, das von wirklich vom Heiligen Geist getriebenen Männer Gottes aus Israel geschrieben. Und die hatten den Kampf untereinander. Und bis heute ist der Kampf. Und er wird bleiben, bis der Herr wiederkommt, bis er sich ihnen offenbart. Wenn er runterkommt auf den Ölberg und sie werden auf ihn schauen, den sie durchstochen haben. Und jeder wird weinen. Gott wird eine Umkehr wirken. Was haben wir getan? Wir haben ihn durchstochen. Ich sage jetzt nicht, dass die Heiden besser wären. Nicht ein einziges Gramm. Wir alle waren es gewesen letztlich. Darum brauchen wir alle Gnade. Es ist kein Grund, sich über Juden zu erheben. Kein Grund. Es gibt überhaupt keinen einzigen Grund. Wir alle bedürfen der Gnade, schreibt Paulus. Hoffen wir so ein Feuer. Halleluja. Halleluja. Und dann sagt er weiter, sei stark in der Gnade, sagt er zu Timotheus, die in Jesus Christus, da, er sagt es weiter, die hast du nicht allein. Die Gnade ist immer verbunden mit Yeshua HaMashiach, die ist immer verbunden mit Jesus Christus. Sei stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist, denn ohne ihn sind wir gar nicht gnädig. Wir nehmen die Bibel, zerreißen sie, nehmen das Wort und lassen das andere stehen und das weg, wumm. Ja, es geht so schnell. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen. Jetzt kommt das, was die Lehre betrifft, was uns alle angeht, wenn du etwas weitergibst. Das vertraue treuen Menschen an. Alle werden es nicht tun. Treue Menschen an, die fähig sein werden, weil sie das Wort der Gnade aufgenommen haben, andere zu lehren. Gib weiter, was du empfangen hast. Was sollen wir weitergeben? Gnade. Das ist so wichtig. Es gibt eine Rettung für den, der einen verzagten Geist hat, für den, der unten ist. Und die Gnade führt zur Umkehr. Die Tage kam ein Schornsteinfegermeister zu mir ins Haus. Ich kenne ihn von unserem früheren Wohnort, in der Nähe wohnt. Und er hat schon mal sein Übergabegebet gesprochen. Und wenn wir uns sehen, wir freuen uns, er ist so alt wie eine meiner Töchter. Und dann sage ich zu ihm, du, und dann sagt er mir, ja du, ich war da und da mit meiner Freundin, er lebt mit einer Frau zusammen, ich wusste nicht, dass die mehrere Kinder hat. Und ich sage, du, pass auf. Und er hat seine ganzen Messungen gemacht, aber der hat gar nicht auf die Messungen geachtet, sondern der hat auf das geachtet, was ich ihm gesagt habe. Da sage ich, du, pass auf, Gott hat einen Plan für dein Leben. Geh nicht an diesen Plan vorbei. Und er hat erlebt, in den Ort, wo wir jetzt sind, sind so viele Menschen an Krebs gestorben, Frauen um die 40 bis 60 an Krebs. Von einer Frau, er hat es mir erzählt, die an Krebs gestorben ist, hat ihre Mutter danach, nachdem sie gestorben ist, noch 4 weitere Angehörige verloren. Innerhalb ein paar Monaten. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Mutter hat im Grunde genommen 5 Personen verloren. Und er ist erschüttert über diese Sache. Und es ist erschütternd. Was brauchen denn die Leute? Gnade. Dann sage ich ihm, du, pass auf. Geh nicht an der Gnade vorbei. Bring die Sache mit deiner Freundin in Ordnung. Leb nicht in Hurerei. Leb nicht in wilder Ehe. Wo sollen die Kinder sagen, wer ist mein Vater, der ist mein Vater? Wir haben so eine Situation bei uns in der Nachbarschaft. Die lebt jetzt mit dem dritten Mann zusammen, hat von ihm ein Kind, 3 Kinder aus 3 Beziehungen. Und nicht legalisiert. Wie kommen wir denn unter die Gnade, dass wir umkehren? Wir müssen umkehren. Aber wie wir gehört haben, bei der letzten Botschaft, darum gehören die beiden Botschaften zusammen. Die können wir nicht trennen von dem Anfang, von der überfließenden Gnade. Was hat Ephraim gesagt? Herr, leite mich zur Umkehr. Ich kann es nicht. Aber in denen Gottesfurcht ist, kann Gott etwas bewirken. Ich habe gesagt, komm rein in die Beziehung zu Gott. Da hat er mir erzählt, ja du, ich habe die Tage einen Unfall gehabt. Und ich habe gesehen, da kommt ein Mofa-Fahrer, also ein Moped-Fahrer. Und er hat ihn aufgegabelt, er ist drüber geflogen. Das erste Wort, was er gesagt hat, war ein Fluchwort. Und das zweite Wort hinten nach war sofort: Oh Gott, ich danke dir dafür, dass nichts passiert ist. Der hat sich aufgemacht wieder und außer sein beschädigtes Fahrzeug ist er ohne Verletzungen davongekommen. Das ist schon vorlaufende Gnade. Es gibt so viele, die schon sagen, ja, ich habe schon jemanden auf dem Gewissen durch meine elende Fahrweise. Ich habe schon jemanden getötet. Das ist nicht so einfach, damit zu leben. Oh, wir müssen so in diese Gnade wieder zurück und sagen, Herr, hilf mir, dass ich nicht hartherzig werde. Gerade als Fromme ist die Gefahr sehr groß. Ein elitäres Denken sich angewöhnen. Wir sind die Superklasse. Wir sind die Superauserwählten. Ja. Nein. Der Knecht ist nun mal nicht höher als sein Meister. Halleluja. Nun, 2. Petrus 3,18. Und er musste es ja sagen, weil gerade Petrus hat diese Gnade überreichlich empfangen, nachdem er den Herrn dreimal verleugnet hat. Unvorstellbar. Das sagt er. Wachset dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jeshua HaMashiach, Jesus Christus. Warum? Weil er allein ist voller Barmherzigkeit und Mitgefühl. Also wir sollen wachsen. Wachsen, jeder weiß, der Pflanzen begießt klein und erwässert sie. Und du weißt, du musst vorsichtig umgehen mit dem Gießen. Kleinen Pflänzchen schüttest du nicht viel Wasser drüber, so dass es aufnehmen kann. Braucht Sonne, braucht Wärme, braucht Licht. Mit uns ist genauso, mit unseren Herzen. Wenn wir jemanden etwas überprügeln, dann wird es nicht so einfach sein, dass die wachsen. Ja, das auch erkennt, es muss ja immer umgesetzt werden. Vergessen wir das Wort. Manchmal bleibt nur eins hängen von der ganzen Botschaft. Aber es muss umgesetzt werden. Und das geht nur, wenn es in unser Herzensboden hineinfällt und dann Frucht bewirkt. Nun, jetzt ein, das kennt ihr alle, 2. Korinther 9, 6 bis 15. Da ist ein Zusammenhang natürlich mit dem Geben, also mit der Tätigkeit. Also es ist ein Tätigkeitswort. Gnädig sein hat nicht nur allein was zu tun, dass du sagst, ja, ich bin dir gnädig, sondern auch eine, das hat mit Hilfeleistungen zu tun, das kennen wir alles. Darum sagt hier Paulus, das ist ein Gesetz auch. Hier kommen wir zu einer Gesetzmäßigkeit, die, wenn wir tiefer gehen, sehen, was ein Segen bewirkt. Und das hat auch mit unserer Haltung zu tun, nämlich mit den Menschen, die er selber steuert, wo das Herz hartherzig wird, wo es eng ist. Und da können wir erkennen, das ist jetzt der Prüfpunkt, wo ein Wissenschaftler hergehen kann und sagt, das kann ich feststellen. Zeig mir mal, wie du da jetzt reagierst. Bist du freigebig? Gibst du gern oder hältst du zurück? Und das ist eine Gesetzmäßigkeit. So sagt Gott. Und zwar sagt er hier, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie es sich im... Die Gnade kommt aus dem Herzen. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und jetzt wieder in Bezug auf Gnade. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade, und zwar im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem alle Zeit Genüge habt. Und noch etwas, nicht arm seid, sondern überreich seid zu etwas, nämlich zu jedem guten Werk. Ich habe die Tage mit einem Bruder geredet und auch über dieses Geben. Und er sagte, hör mir gut zu. Da waren so viele verrückte Bibellehrer, die über Geld gesprochen haben, auch aus USA, das kam auch Afrika, von überall. Die haben dann diese Lehre draus gemacht. Wenn du kein Geld hast, dann geh zur Bank. Mach Schulden um des Herrn willen. Mach Schulden um des Herrn und gib das jetzt. Denn wenn du siebenfach gibst, du wirst siebenfach ernten. Gott lässt sich nicht spotten. Gott hat nie gesagt in der Bibel, wir sollen Schulden machen, wenn wir geben sollen, sondern nach dem Maß, was du hast. Und dann sagt Jeschua im Neuen Testament, jetzt in dem Bezug, was für ihn groß ist, von dem Schärflein der Witwe, die wirklich wenig hatte, und das, was sie hatte, das zählt viel mehr, das Wenige gab in den Opferstock. Der Reiche, wenn er Überfluss hat, gut, er kann rechnen, das und das, nein. Und du musst merken, Reiche tun sich schwer, weil sie wollen noch mehr. Der Reiche will noch mehr. Natürlich kann ein Reicher sagen, Herr, ich habe jetzt so viel gegeben für eine neue Kirchenbank, für eine neue Kirchenglocke. Ja, ich komme ganz bestimmt in den Himmel. Nein, Gott misst ein ganz anderes Maß. Aber du siehst, es hängt mit der Gnade zusammen, mit dem Strom der Gnade. Und ich bin dankbar, und ich sage das euch mal ganz aufrichtig, ich bin dankbar, wenn Gott immer wieder mein Herz berührt, sodass ich sagen kann, ja, auch wenn ich von dem, was nicht viel ist, immer weitergebe. Und manchmal rechne ich auch vorher, das brauche ich jetzt für das und das. Und dann sagt dann der Herr, nein, es brauche ich, leih's mir. Es ist wirklich so, wir werden immer geprüft und es ist eine Schulung, es ist ein Schulungsprozess, ein Lernprozess, dass wir immer wieder weit werden. Das ist also, weißt du, wenn du zu den Nächsten sagst, ich habe dich lieb und die Tätigkeit fehlt. Ein amerikanisches Institut hat eine Umfrage gemacht unter 30.000 US-Studenten an der Universität drüben. Und sie haben ab 2000 festgestellt, dass das Mitgefühl bei den jungen Studenten total in den Keller geht. Die Empathie, das Mitfühlen, die Barmherzigkeit, dass es sich zu einer Ich-Gesellschaft entwickelt. Das ist genau das, was wir ja erleben und wir wissen, das kommt nicht von ungefähr. Aber hier will ich noch weiterlesen. Wie geschrieben steht, Vers 9, er hat ausgestreut, er. Jetzt nimmt er den Herrn. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der den Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren. Und die Früchte der eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Mehren, wachsen. Wir müssen wachsen in der Gnade. Das ist das Erste. Weil wenn wir nicht in der Gnade wachsen, wird das andere nicht funktionieren. Wir werden zugehen, wenn wir hart sind. Ich bin allein übrig geblieben, sagt Elia. Und er sagt, Elia, du irrst dich. So wörtlich steht es nicht drin, aber er könnte es vielleicht so gesagt haben. Elia, du irrst dich. Ich habe mir 7000 übrig gelassen. Und er hätte dann sagen können, ja Herr, wo sind die denn? Ich kenne doch keinen mehr. Ich allein bin übrig geblieben. Siehst, wer diese typisch menschliche Denkweise, ich allein bin der hier im ganzen Dorf, der dir nachfolgt. Alle anderen, ich kenne keinen, der so gut ist wie ich. Weit gefehlt. Gott kennt die Herzen der Menschen. Manche machen es einfach nicht publik. Ha. Ja, dann müssen wir alle umdenken. Dann heißt es weiter, er möge euch die Saat erreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, sodass ihr in allem, und jetzt kommt das, er will reich. Wir haben eine der vorletzten Botschaften, reich sein in Gott. Da hast du das auch wieder. Sodass ihr in allem reich werdet, zu was? Zu aller Freigebigkeit, die durch uns, die praktiziert, da geschieht etwas, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott, indem sie durch den Beweis dieses Dienstes zum Lob Gottes veranlasst werden, für den Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium von Christus und für die Freigebigkeit der Unterstützung für sie und für alle. Und dann heißt es weiter unten, und für die Freigebigkeit Unterstützung und in ihrem Flehen für euch werden sie eine herzliche Zuneigung zu euch haben. Warum? Wegen der überschwänglichen Gnade Gottes euch gegenüber. Euch gegenüber. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und da meint er die Gnadengabe. Das Geben ist auch eine Gnadengabe. Kommt ja alles aus der Gnade, wo Gott unsere Herzen berührt. Nun, wirklich, wenn sich unser Herz manchmal verhärtet und verschließt, gibt es einen Stau. Es gibt wirklich einen Stau. Und Gott will, dass wir den Stau auflösen. Wenn wir den Stau merken, sagt Herr, ich habe jetzt ein Problem, bitte hilf mir. Und er hilft uns. Aber wir müssen es bekennen. Und bei den einen geht es schneller und bei den anderen langsamer. Nur das Problem ist, wenn man dann Ehepartner ist, dass man dann sich in Gefahr über den anderen, bei dem es langsamer geht, dass man keine Geduld hat. Es ist so, also wir sind alle dran, weil wir sind ja beide ein Fleisch, aber man ist nicht immer ein Geist. Schon, in dem Sinn, ja, aber es, bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen langsamer. Also, wir sind Lernende und da müssen wir sehen, das gehört auch dazu, Geduld lernen, Geduld lernen. Herr, gib mir Geduld, Herr, erbarm dich meiner, gib mir Geduld. Ja, es ist so. Ich weiß, was ich sage, betreffs der Geduld. Sprüche 21, 26. Der Gerechte gibt und er hält nicht zurück. Wir sind gerecht in Jeshua HaMashiach. Und er gibt und er hält nicht zurück. Er ist wie ein immer fließender Bach. Er ist auch wie ein immer grünender Baum, ja? Der seine Wurzeln hat an den Wasserbächen. Und selbst wenn die Dürre kommt, heißt es drin, wenn die Dürre kommt, hält er nicht, er ist nicht trocken, er bringt immer Frucht. Weil an welchen Wassern ist er denn gepflanzt? Im Heiligen Geist. Das war die Pfingstbotschaft von den Schläuchen, wie von den Feuerwehrschläuchen. Zusammen, wenn dies Klick macht, unser Schlauch mit Gottes, mit dem Heiligen Geist, wenn man da an, er gibt uns immer, auch im Dürren, du wirst nicht Mangel leiden. Das sehen wir, wir können gar nichts unter den Heiligen Geist tun. Der Geist ist, der lebendig macht. Der Geist ist, der die Gnade zum Fried, zum Fließen bringt. Sprüche 28, 14b. Wohl dem Menschen, der beständig in der Furcht Gottes bleibt, der aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück stürzen. Also, was geschieht, wenn wir unser Herz verhärten? Also, es ist, ich sage nicht gleich bei einmal, aber wenn diese Verhärtung andauert, besteht die Gefahr, dass es finster wird, dass wir an der Gnade vorbeigehen. Dass das Wasser in uns stinken anfängt. Und meistens ist es so durch Berechnungen. Es kommt durch Berechnungen. Ja, was bleibt mir da? Was bleibt mir da, wenn ich das und das mache? Ich kriege nur so viel und so viel. Ja, es ist so. Matthäus 24, 10 und 12. Jetzt kommen wir zur Endzeitrede vom Herrn. Und da heißt es über die, ich fange einfach an, Ich übergehe jetzt einiges, weil es sonst zu lang dauert, aber über die falschen Propheten, über die Verführer, die dann kommen in der Endzeit. Und dann heißt es dann, ab Vers 10, und dann werden viele Anstoß nehmen. Und das betrifft uns alle, ihr Lieben, das betrifft uns alle. Dann werden viele Anstoß nehmen und jetzt kommt das, was unsere Herzen angreift, wo der Feind uns angreift. Wo wir unsere Türen zumachen. Und ich rede nicht nur die Haustüren, sondern die Herzenstüren. Weil man Angst hat. Oder weil man enttäuscht wird. Oder weil man verletzt ist. Man will sich schützen. Dann werden viele Anstoß nehmen. Warum? Weil sie einander verraten und sogar hassen. Und ihr Lieben, die Bibel ist nicht für Ungläubige geschrieben, sondern für Gläubige. Es kommt zu einer Massenspaltung unter den Christen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, das Böse wird überhand nehmen, es muss so kommen, wird die Liebe der meisten erkalten. So, wenn wir erkalten, dann, wenn unser Herz erkaltet, was geschieht dann? Es wird fest. Es wird steiner. Der Herr hat doch gesagt zu Israel, durch Hesekiel, ich will ihnen ein neues Herz geben. Und auch wir müssen uns da überprüfen, Herr, wie ist mein Herz? Ist es noch weich? Ich weiß, wo ich viel evangelisiert habe und ich habe in In- und Ausland, viel in Argentinien darüber gelehrt, habe ich das besonders, diese ganzen Bibelstellen, wenn Jesus umherging und er sah die Menschen. Immer das Erste war, er war innerlich bewegt. He was inside moved. Er war innerlich bewegt, wenn er die Armen sah, wenn er den Jüngling, die Witwe von sang von den Jüngling von Nein, der tot war. Er war immer innerlich bewegt. Und er sagte, ja, ich will. Das brauchen wir immer wieder. Dass Gott immer wieder unser Herz bewegen kann. Darauf kommt es an. Sicher wird es mal passieren, wo du momentan zugehst. Aber letztlich gilt nicht das, was zugeht momentan, sondern was du danach Gott erlaubst zu tun, dass er neu dein Herz bewegt. Die Bibel sagt nicht, nein, du wirst immer ein offenes Herz haben, du wirst immer an der Quelle sitzen, du wirst immer fließen, durchweg, nein, nein, wir erleben das. Wir erleben ja Regen, wir erleben Sturm, wir erleben Sonne in Hitze, wir erleben Dürrezeiten, gute Zeiten, es ist nicht immer so. Aber es geht um das Kontinuierliche. Was wird uns beherrschen? Und da steht drin, die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das heißt, letztlich hat der Herr den Sieg. Das haben wir vorhin gesungen. Und das ist wichtig, dass es immer wieder, dass der Herr zum Durchbruch kommt. Der Durchbrecher sagt, das sollte ich zum Durchbruch bringen und dann zurückhalten. Das kann keine Frau, wenn sie Kinder gebiert. Das ist unmöglich, weil es ein Gesetz ist. Hat Gott hineingelegt. Und so ist der Durchbrecher auch der Herr. Das bist nicht du und ich. Es ist der Herr. Dass ihm alle Ehre sei. Halleluja. Herr, ja, danke, Herr, du machst mich weit, du führst mich von der Enge in die Weite. Brauchen wir immer wieder neu. Und gerade jetzt in der Endzeit, weil das alles kommt. Und ich werde euch dann etwas vorlesen, wie weit wir sind, dass wir das wirklich, ihr wisst, ich war Zeitungsmann. Und darum bin ich mit diesen Nachrichten immer wieder verbunden, sage, was sagt die Bibel da und da? Was schreiben die Zeitungen drüber? Und jetzt gehen wir mal tiefer. Wir wollen das Kind beim Namen nennen. Was die Verhärtung, die Verstockung hervorruft. In Bezug, also da, damit das Wasser nicht mehr fließt. Das Kind hat einen Namen, das ist der Sorgengeist. Das ist ein Geist. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Die hier in der himmlischen Sphäre über uns sind. Mit mächtigen Gewalten. Und hier ist ein Sorgengeist. Und der gerade am Ende der Tage immer mächtiger wird. Viele verlieren ihren Job. Was sollen sie tun? Ich denke nur dran jetzt hier bei uns in Albruck. Die große Papiermühle war in finnischer Hand geschlossen. Von heute auf morgen. Unzählige Menschen, die Häuser noch abzahlen müssen, stehen auf der Straße. Man hat mit ihnen gespielt. Stellt euch mal das vor. Was da jetzt kommt. Sorgen. In so großer Menge, dass die Leute nicht wissen, wohin. Ihr ganzer Lebenstraum. Alles geht baden. Hier. Und in dem Gleichnis, wir haben ja immer Gleichnisse in der Bibel. Oder das war kein Gleichnis, war Realität. Markus 8, 16 bis 17, die Speisung der 4000. Und die Jünger jetzt, die bei Jeschua waren. Es betrifft also uns, es betrifft seine Nachfolger. Und es geht da, sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Jetzt kam diese Sorge auch da auf, bloß dass wir lernen. Und sie besprachen sich untereinander. Und sie sagten, weil wir kein Brot haben. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch denn Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Schau mal, es sagt er auch heute noch. Sagt er zu mir, das sagt er zu dir, sagt er zu jedem. Was machst du dir Gedanken darum, dass du jetzt das nicht hast? Ist völlig falsch. Und jetzt sagt er weiter, versteht ihr denn noch nicht? Begreift ihr denn noch nicht? Und jetzt hört gut zu, jetzt was er sagt, in diesem Punkt. Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Wow. Er sagt, hört zu, euer Herz ist verhärtet. Ihr seid hart geworden. Ihr kennt mich gar nicht. Und das ist die Gefahr. Der Sorgengeist veranlasst, dass unser Herz zugeht. Dass es nicht mehr weit ist. Warum? Die Sorge berechnet. Die Sorge lässt Angst rein. Kommen ja Geister. Wie viele Geister? Insgesamt 8. 8 unreine Geister. Nach Lukas 11. Dann kommt der Hauptgeist mit den anderen 7 zurück. Und das ist eine ganze Familie. Und die kommen in einer Sekunde, hat mir Gott mal vor zig Jahren gesagt. Und das stimmt wirklich. Also wenn du Sorgen hast in einer Sache, dann das und das. Da kommt Unruhe. Du fällst aus der Ruhe. Du bist nicht mehr nüchtern. Und er sagt, ihr habt ihr noch euer verhärtetes Herz und das in Bezug auf Sorgen. Sie sorgten sich um die Nahrung. Der eine andere mag sich sagen, ich sorge mich um meinen Lohn, um meine Rente, ich sorge mich um das, wie es geht. Und dann kommt Druck. Und sofort übt derjenige, der Sorgen hat, Druck auf den Nächsten aus. Er will es im Grunde genommen gar nicht, aber weil er unter Druck ist. Weil die Person unter Druck ist, im Grunde genommen braucht die Person Hilfe. Sie braucht Befreiung. Und wer löst dich von Druck? Dein Herr und dein Erlöser. Heißt Erlöser. Sagt alle euren Druck jetzt in Jesu Namen, werf auf mich. Ich bin besorgt um dich. Und unsere Hilfe kommt von wem? Nicht unbedingt von Menschen. Nur bedingt. Rechnen A und B ist C. Da habe ich es immer bekommen. Nein, 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 nein. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Weil er ist es, der Menschen fähig macht zu geben. Und du magst dir denken, ich habe immer gegeben. Und was ist dann, wenn ich jetzt dann dastehe, was ist dann? Hat denn Gott jemals in der Bibel gesagt, wir sollen darüber nachdenken? Nein. Schon der Gedanke lässt andere Geister rein. Und dann sagt Jeschua in Vers 18, habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Warum seid ihr noch so unverständig? Also ihr Lieben, das ist wirklich eine Botschaft, wo tief geht, wo der Herr sagt, schau, daran hängt's, daran. Und da müssen wir alle aufpassen. Der Sorgengeist hält zurück und er verschließt das Herz. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, wenn bestimmte Dinge sind. Es gibt natürlich auch andere, die nicht diese Sorgen haben sollten, weil sie zur Genüge haben, aber eben habsüchtig sind, die noch mehr wollen. Obwohl sie können es gar nicht mit ins Grab mitnehmen. Es gibt viele solche Leute. Ja. Und da steht im 1. Johannes 3, 17, wer aber die Güter dieser Welt hat, nicht wer, der sie nicht hat. Und das ist auch gegen jene Prediger, Finanzprediger, die sagen, komm, jetzt zocke ich mal richtig ab, dass ich mir in einem fetten Mercedes-Haus, Flugzeug oder sowas, damit das läuft, kaufen kann. Wer aber die Güter dieser Welt hat, und so will Gott nur, du kannst nur geben, wenn du hast, nicht wenn du nicht hast. Allerdings darfst du da nicht sagen, Herr, ich rechne aus, so viel bleibt mir, so viel bleibt. Das hat Gott nicht gesagt. Wenn du das im Moment hast, und deinen Bruder notleidend siehst und dein Herz vor ihm verschließt. Wieder verschließen, verstocken, verhärten. Wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wie kann sie in dir bleiben? Kannst du denken, oh, der soll auf den anderen hoffen. Der hat mehr wie ich. Sehen wir da, ich weiß, solange ich Gott diene, bin ich immer daran auch gemessen worden. Und das ist auch eigentlich der Spruch, der in mir immer der mich immer wieder stark bewegt. Es betrifft mich persönlich und jeder mag sich selber davon treffen lassen oder nicht. Nun, jetzt gehen wir weiter in dieser Operation Herz, möchte ich es nennen, damit die Gnade fließen kann bei uns. Nun, Hebräer 12, 15 sagt etwas, und ich möchte es vorher ankündigen mit einer Überschrift. Vorsicht vor der Wurzel der Bitterkeit. Ihr habt doch schon alle, wer im Garten gejätet hat, jeder von euch. Ihr habt doch schon gesehen, wenn frische Erde, wenn ihr habt, die kleinen weißen Wurzelchen. Klein und fein und weiß. Habt ihr alle schon gesehen? Wie groß muss so eine Wurzel sein, dass man sie erkennt? Verstehst du? Und jetzt im geistigen Bereich, Vorsicht vor der Wurzel der Bitterkeit. Und jetzt möchte ich mit euch in ein Thema reingehen, was jetzt die Endzeit betrifft. Darum spricht es, ist gegen die Gnade. Gott will Gnade geben. Also wir müssen wirklich sehr aufpassen in Zukunft, was uns alle angeht. Uns jetzt in dieser Zeit, wo wir leben. Denn die Gnade in der Welt geht runter, den Bach runter. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Es ist pervers, was heute in der Welt geschieht. Die Reichen, das haben wir alle schon gesagt, wie in Saudi-Arabien, wollen einen 1 Kilometer hohen Turm bauen und gegenüber in Somalia und da drüben, da sterben zigtausende Kinder in Armut. Also du siehst, was da abgeht, aber das ist nicht nur da so, das ist überall so. Und sie haben Angst um ihren Reichtum. Also hier heißt in Hebräer 12,15, und achtet darauf, also Achtung, Achtung, kann man überschreiben, Warnschrift, dass nicht jemand, und es geht darum, Gott will, dass die Gnade bei uns bleibt, aber wir können die Gnade verlieren, durch was? Dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet. Du kannst die Gnade, wir können die Gnade, diese Gnade können wir versäumen. Es ist unglaublich, aber es ist wahr. Wir müssen, da müssen wir immer sagen, Heiliger Geist, bitte gib mir so einen Klaps, dass ich aufwache, dass ich in dieser Gnade bleibe, dass sie fließt, wenn du sagst, gib. Und wenn ich nicht geben muss, dass ich dich preise und danke dafür, dass du mich willig gemacht hast. Dass ich wieder empfangen kann. Denn wer gibt, empfängt, haben wir gelesen. Wer gibt, empfängt. Was empfängst du in erster Linie? Nicht gleich Finanzen. Da muss ich jetzt mal was sagen. Ich kannte Leute, und die kennt ihr sicher auch, die geben nur aus Berechnung. Ich habe mal jemanden auch gekannt, der hat mir geholfen. Und da hat er gesagt, so, ich gebe dir jetzt das und das, weil das, was ich dir jetzt gebe, kriege ich 7-fach vom Herrn zurück. Er hat gesagt, Bruder, du täuschst dich, du gibst damit Berechnung. Und so, es wird gelehrt, es wird gelehrt. Aber was du zuerst bekommst, ist Gnade. Du wächst in der Gnade. Gott hat ein, haben wir auch schon durchgemacht, du lernst, Gott hat ein Gedenkbuch geschrieben, jetzt komme ich wieder zum Gedenkbuch. Ein Buch für seine Frommen. Da wird ein Vermerk gemacht. Ist gnädig und leid. Ist gnädig und leid. Ich möchte zu denen gehören. Ich möchte zu denen gehören. Egal wie die Umstände sind. Weil das ist das Wesen vom Herrn. Es geht um den Herrn. Noch besser gesagt, er ist das Haupt. Du bist ein Glied am Leib. Wenn das Haupt voller Gnade ist, wie kann das Glied ohne Gnade sein? Gibt's doch gar nicht. Dann kommen Durchblutung, dann hätte ja Jesus Durchblutungsstörungen. Und ihr wisst, was bei Durchblutungsstörungen geschieht. Manchmal müssen sie bei denen das Bein abnehmen. Raucherbein und so weiter. Aber der Herr raucht nicht. Wir müssen uns sehen, um das zu begreifen, müssen wir uns immer wieder in das Bild sehen, ich bin das Haupt, ihr seid die Glieder, ich bin das Haupt, ihr seid die Glieder. Wenn das Haupt voller Gnade ist, dann sollen auch wir voller Gnade sein. Es muss die Zirkulation des Lebens und des Segens aus Gott durch dich und mich hindurch fließen. Da merken wir, wie schwach wir sind. Da merken wir, was wir alles oft nicht können. Aber wenn es soweit ist, müssen wir ehrlich bitten, Herr, hilf mir. Dass ich nicht berechnend bin, dass ich mir nicht vor Sorgen in die Hose mache. Und sage, es reicht ja nicht. Ihr Lieben, das geht wirklich tief. Nun, wie geschieht Verbitterung? Jetzt wollen wir auch das behandeln. Es ist sehr wichtig. Verbitterung kann kommen. Meistens aus Enttäuschung, Verbitterung aus Verletzung, aus Kränkung, von Spott, von Verleumdung, von Demütigung, liebloses Verhalten, Ablehnung, Geringachtung. Und dann entsteht auch eine Eifersucht. Die Eifersucht sagt, ich bin nicht geliebt. Ich bin Dreck in seinen Augen. Mein Mann behandelt mich wie Dreck. Oder mein Partner oder wer auch immer. Oder meine Eltern. Ich bin als nichts geachtet. Sehen wir, wie schnell diese Verbitterung. Und die Verbitterung wird in der Endzeit mit dieser Lieblosigkeit, weil die Liebe erkaltet, ihr Lieben, da brauche ich gar kein Prophet sein, wird sie die Welt beherrschen, dominieren bei den meisten Menschen. Und wenn sie nicht die Gnade kriegen, diese lebensnotwendig dringende Gnade, die Belebung durch Gnade, dass sie frei werden, sterben sie in der Verbitterung, in Hass. Wir sehen es doch, was passiert ist in München überall. Die Schweizer, die in München waren, die da einen zusammengeschlagen haben. Keine Reue. Keine Reue. Überall geschieht es. Und was ist bei ihnen? Keine Einsicht. Keine Reue. Verstockung bis zum Gehen. Und wir fragen uns, wie ist das möglich? Ihr Lieben, diese Dinge stehen vor uns. Darum die Botschaft. Es betrifft alle Lebensbereiche. Es betrifft nicht nur unser Geben. Natürlich, das hängt alles mit ihm zusammen. Aber weil, wenn du das siehst, langsam du siehst es und du sagst, oh Gott, du sperrst deine Haustür zu. Wenn ein Bedürftiger käme, noch kommen sie ja nicht, dann würdest du sagen, nein, ich habe genug. Und du verhältst dich, weil du Angst hast vor Verletzungen. Du hast Angst, dich mit reinziehen zu lassen in so etwas. Und es ist ja wirklich nicht einfach. Das heißt, grob gesagt, es wird nicht einfach werden, es wird schlimmer werden. Und nur, wenn wir in Jeschua bleiben, in dieser Gnade, und da müssen wir wirklich bitten, Herr, gib mir Gnade, mehre in mir die Gnade, dass ich nicht zugehe aus Angst, ja, verletzt zu werden, aus Angst enttäuscht zu werden. Ich hatte auch immer Angst vor Verletzungen und wurde dementsprechend auch verletzt, obwohl ich niemanden verletzen will. Das ist nicht einfach, aber es ist eine Schule, dass wir lernen, immer wieder zu vergeben. Immer wieder, weil wenn wir nicht vergeben können, dann kommt einfach diese kleine feine Wurzel der Verbitterung. Und die zerstört einfach alles. Jetzt sagt, ihr kennt das Wort, wessen das Herz voll ist, fließt der Mund über. Jakobus 3, 8 bis 18. Viel hat das mit unseren Reden zu tun. Wenn du verletzt bist, innen drin, du verletzt andere. Das ist ein Gesetz. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, sagt Jakobus. Das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott, den Vater. Mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und denselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt denn aus einer Quelle, aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres? Da hast du beides. Und es geht wirklich bei uns Menschen. Es geht ganz schnell. Vorher singst du noch im Gottesdienst Halleluja. Kommst heim, hast Kinder, hast das und das und regst dich fürchterlich auf, weil sie irgendeinen Mist gebaut haben. Ich habe das von mir selber erlebt und musste dann später, Tage später bin ich runter und habe der betreffenden Person gesagt, du, ich vergebe dir, aber du bringst das in Ordnung. Es ist alles so schnell nah, es ist so schnell alles nah. Gott weiß ja, in welcher, darum sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun, getrennt von mir, auch getrennt von der Gnade. Können wir nichts tun, wir gehen zu. Du denkst auch nur an das Böse, was dir dein Partner getan hat oder der getan hat. Es geht gar nicht mehr aus deinem Kopf raus. Dann bist du gefährdet. Dann musst du schreien unter Tränen und sagen, Herr, hilf mir. Ich will wieder an der Gnade eingebunden sein. Du in mir bist stärker als der, der in der Welt ist. Weil wenn wir nicht in der Gnade sind, können wir nicht mal überwinden. Weißt du das? Weil wir sind ja schon überwunden. Wenn die bittere Wurzel unser Herz durchdringt, sind wir schon mit Bitternis überwunden. Aus unseren Herzen kommt Bitternis heraus. Das heißt, wir werden immer wieder vorwerfen. Der nächste Punkt. Wir holen die Sünde, die der Herr am Kreuz ins Meer des Tiefes geworfen hat, hol mir immer wieder raus. Schau, das hast du vor 2 Jahren gemacht mit mir. Das hast du vor 10 Jahren von mir gemacht. Und das ist die Gefahr, in der wir als Kinder Gottes alle stehen. Geändert. Kann in einer Stunde passieren. Kann eher passieren. Ob ihr es glaubt oder nicht. Das wisst ihr alle genauso gut wie ich. Da brauche ich euch gar nichts sagen. Man will es nicht gerne hören, aber es ist die Realität. Darum brauchen wir die Gnade. Wir müssen in dieser Gnade vom Herrn verankert sein. Dass wir sagen, Herr, bewahre du mein Herz. Dass wenn du mir Gnade gibst, dass die Gnade weiterfließt und dass du mir hilfst zu vergeben und zu vergessen. Auch wenn es nicht gleich so geht, wie wir denken. Aber Gott ist am Arbeiten und Gott gibt den Demütigen, nicht den Hochmütigen. Er gibt den Demütigen und er sagt, wenn ihr ihn etwas bittet, er gibt euch keine Schlange, noch einen Skorpion. Er wird euch Frieden geben. Herr, und das ist ja, was in Jesaja drin sagt, der Prophet. Herr, du wirst uns Frieden schaffen. Und er hat es getan, wo? Am Kreuz. Und der Friede ist da, wie Frieden, wie ein Strom. Wir brauchen ihn immer wieder neu. Kann auch meine Brüder weiter ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, so kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke, nämlich in Sanftmut, die aus der Weisheit kommt. Und jetzt kommt das, was im Bitternis auch verursacht, ganz klar. Streit, Neid, Selbstsucht. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, Selbstsucht, das heißt, wenn man seine Not in den Vordergrund stellt, ich muss haben, ich. Erst ich und dann kommt noch lange nichts. So rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, eine seelische, eine dämonische. Denn wo Neid und wo Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Aber die Weisheit von oben, ja, die ist rein. Dann ist sie friedfertig, sie ist gütig, sie lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit, also voller Gnade. Und guter Früchte, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede und so weiter. Unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das sind alles Dinge, die immer uns da, wir, der eine und der andere, uns immer daran stoßen werden. Herr, vollbring es in mir, vollbring es in mir, ich kann nicht. Und jetzt verstehen wir, warum es heißt, der in euch wirkt. Das ist auch Gnade. Der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Aber er kann es nur vollenden, wenn wir sagen, Herr, gib mir Gnade. Und da kennst du die Geschichte mit dem Schalksknecht, dem die Schuld erlassen worden ist. Und er ging hin und sagte, gib her! Und er wurde dann ins Gefängnis geworfen, weil er den anderen gewürgt hat. Hat Gott uns die Schuld erlassen, müssen wir Schulden erlassen. Und nicht fordern. Nicht mit Heer und Kraft. Epheser 4,31 sagt dazu, Paulus, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Jetzt möchte ich euch eine Notiz aus der Zeitung bringen. Das war 2003, schon eine Weile her. Aber es zeigt nur, wie es bis jetzt wächst und wächst. Und das wird euch interessieren. Und das gehört ja dazu. Und zwar, meine Überschrift lautet, der Virus der Bitterkeit breitet sich aus. Vor allem in der Endzeit wie eine Seuche. Und es ist wirklich so, die Bitterkeit ist eine Seuche, wie eine Krankheit, wie eine Krankheit. Es sind natürlich Geister, die sich überall ausbreitet und die auch vor Christen, gerade vor uns, vor Kindern Gottes, überhaupt nicht Halt macht. Und da müssen wir wissen, wie begegne ich einem Virus? indem ich mich unter Gottes Wort stelle und sag: Herr, das widerfahre mir nicht. Ich will keinen Virus der Bitterkeit in meinen Herzen. Und jetzt lese ich aus dem österreichischen Wirtschaftsblatt und aus der Zeitschrift Stern zwei Artikel von ein und denselben Schreiber vom 23.03.2003. Der Titel, die Headline, wie man sagt: Verbitterung im Job, im Arbeitsplatz nimmt zu. Hört sehr gut, das weißt du. Verbitterung am Arbeitsplatz nimmt zu. Berlin. Posttraumatische Verbitterungsstörungen nehmen stetig zu. Das ist ein völlig neues Wort und ist auch eine neue Erkrankung. Der Berliner Psychiater Michael Linden behauptet das in einer Studie. In 2/3 der Fälle wird die Störung durch eine Kränkung am Arbeitsplatz ausgelöst. Also das bezieht sich jetzt auf den Arbeitsplatz. Natürlich gibt es Verbitterungen in ganz anderen, in Familien überall, wisst ihr. In der Schule, egal wo. Aber hier sagt er, dieser Psychiater, etwas, sagt, es war vorher gar nicht so bekannt. Sie behandelten das Thema Depression. Woher kommt Depression? Und jetzt sind sie auf etwas gestoßen, was noch schlimmer ist wie Depression. Verbitterung. Und er nennt es Verbitterung. Also, in 2/3 aller Fälle wird die Störung durch eine Kränkung am Arbeitsplatz ausgelöst. Zu 38% durch Kündigungen. Könnt ihr euch das vorstellen? Weil es zerstört ja ein Leben, eine Zukunft. Der Mensch fühlt sich plötzlich abgeschnitten. Er hat keine Finanzen mehr, er ist entmannt, entwürdigt. Die Symptome der Verbitterung umfassen Depressionen, Phobien, Aggressionen und Schlafstörungen bis hin zu Selbstmordgedanken. Ich zitiere: Besonderes Merkmal ist die tiefe Verbitterung infolge einer persönlichen Kränkung. Zu den weiteren Symptomen zählen neben Depressionen und Phobien Selbstzweifel, Aggressionen, Appetitlosigkeit und Schlafstörungen bis hin zu Selbstmordgedanken. Die Sternzeitung schreibt darin weiter: Die Zahl der Betroffenen, die in der Verbitterung sind, nimmt zu. Laut dem Psychiater Michael Linden steigt die Zahl der Betroffenen stetig. Eine Studie des Mediziners aus Berlin ergab, dass fast 2/3 der Patienten nach Problemen am Arbeitsplatz erkranken. 38% entwickeln die Symptome nach einer Kündigung, die Symptome der Verbitterung, weitere 24% nach arbeitsbedingten Konflikten. Jeder 7. Patient erkrankt nach dem Tod eines geliebten Menschen, ebenso viele weitere nach anderen familiären Problemen. Gemeint ist die Ursache der Verbitterung. Die Verbitterung. Ihr wisst, Verbitterung ist eine Folge von Lieblosigkeit. Er sagt, weil die Liebe erkaltet. Weil die Liebe erkaltet, kommt das alles. Das ist ein Dominoeffekt, der tödlich ist. Der die Menschen in Verzweiflung treibt, und sodass sie Dinge tun, die sie nie tun würden. Ich habe gestern im Internet Nachrichten gesehen, in Griechenland, das jetzt so gebeutelt wird, hat ein Mensch versucht, sich zum 2. Mal öffentlich zu verbrennen. Er wurde bereits vor Jahren, hat er sich mit Benzin übergossen, jetzt hat er sich wieder hingestellt, aber die Polizei war da. Und hast das Bild gesehen, den Film, hat sich übergossen und schreit: Ich kann meine Schulden nicht mehr bezahlen, ich bringe mich um. Übergoss sich mit Benzin und setzte sich in Flammen, und schwer verletzt haben sie ihn geborgen. Woher kommt das? Wir haben es gerade gelesen. Jetzt geh du nach Libyen. Jetzt geh du nach Syrien. Jetzt geh du in all diese Länder, wo Menschen geschlachtet wurden.
abgeschlachtet wurden. Wie sieht es in der Welt aus? Wie kommt es? Wie geht es weiter? Spanien, Portugal, Italien, finanziell. Wenn wir das sehen, wo es runtergeht, und dann brüstet sich ein Präsident Berlusconi, dass er 12 Frauen vor sich hatte, aber er hat es nur bis zur 8. geschafft, sie zu befriedigen. Und sowas regiert ein Land. Ist es nicht unglaublich? Welche Verbitterung macht sich da breit, wenn wir auf unsere Regierenden schauen und die Regierenden verlangen von den Lehrern, dass sie die Kinder erziehen? Woher sollen die Kinder im Guten wandeln, wenn die Obrigkeit kein Vorbild mehr ist? Verstehen wir, wo wir hinkommen? Wir könnten also überall da und da und da, aber wir müssen, Gott sagt, passt auf, dass ihr nicht an der Gnade Gottes Mangel leidet. Gott ist der Gott aller Gnade. Von ihm kommt das Leben. Wir müssen tief in dieser Quelle verankert sein. Trinkt aus dieser Quelle. Wir müssen davon trinken, Herr, du bist bei mir, hilf mir, dass ich nicht zugehe aus Angst aufgrund der Situationen, vor allen Dingen junge Mütter, junge Väter, die ihre Babys haben, die ihre Kinder, die jetzt zur Schule gehen. Wir sehen hier, dieser Psychiater, dieser Spezialist darüber schreibt. Und jetzt schreibt hier, Titelzeile, Zwischentitel, Krankheitsbild, nämlich der Verbitterung, erst vor kurzem erkannt. Völlig neu, wurde vorher gar nicht als Krankheit anerkannt. Aber da sie ja nicht wiedergeboren sind, sagen sie, okay, der ist krank. Genauso, wenn einer Dämonen hat, dann sagen sie, er ist krank. Da muss man mit Medikamenten helfen. Geh in die Psychiatrie. Ich habe in der Psychiatrie vor vielen Jahren gedient. Und das sind die Mittel allein, die sie abhängig machen, dass noch mehr Dämonen reinkommen. Die Mittel, die sie ruhig stellen, die Blocker. Also, Krankheitsbild erst vor kurzem erkannt. Bislang galten diese Patienten unspezifisch als depressiv, Phobiker oder Psychosomatiker. Im Gegensatz zu depressiven Patienten sind jedoch die emotionalen Verhaltensmuster der BTET-Patienten, so werden sie genannt, die unter Verbitterung leiden, weitgehend unbeeinträchtigt. Die Gedanken der Patienten, und das kommt jetzt, kreisen zwanghaft um die selbst erlebte Kränkung. Oft, und jetzt kommt das, oft tauchen die Symptome Rachegedanken auf. Versuche, die Kränkung zu vergessen, verschlimmern die Lage nur. Sehen keinen Ausweg. Kein Ausweg. Diesen Teufelskreis, schreibt er, können die Menschen aus eigener Kraft kaum durchbrechen. Er nennt es, was es ist, ein Teufelskreis. Und dann sagt er am Schluss, Verbitterung ist schlimmer als Depression. Das ist unglaublich. Und ihr Leute, das ist erst der Anfang. Das erste Anfang. Verstehen wir, was Gott will? Stephanus, vollen Geistes, voller Kraft und noch etwas, zitiere ich jetzt, voller Gnade. Er hat gesagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er war voller Gnade, sonst hätte er diesen Satz nicht aussprechen können. Als die Christen zur Zeit Neros in den Arenen von Rom auf den Scheiterhaufen des Brennen anfingen, sangen sie Loblieder und sagten, Herr, vergib ihnen! Woher hatten sie denn die Kraft? Gnade. Ihr Lieben, da kommt etwas zu und wir müssen gefestigt sein. Gefestigt ist unser Herz. Bitten wir Gott, dass er uns dieses Herz gibt, wenn wir in dieser Gnade bleiben. Egal mit wem du zusammen bist, dass du sagst, Herr, gerade jetzt, gib mir Kraft, dass die Gnade durchfließt, dass ich vergebe. Nun, jetzt kommen wir zu dem, was die Bibel sagt. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. In Obadja 15. Natürlich zieht das auch Gericht mit sich, weil es steht in Jesaja, ganz klar drin, wird dem Gottlosen allein Gnade gezeigt. Er kehrt nicht um. Er lernt nicht Gerechtigkeit. Im Lande des Rechts tut er Unrecht. Aber wenn seine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner der Erde Gerechtigkeit. Dann lernen sie auch, sagt, Herr, gib mir Gnade, ich war im Irrtum, ich habe Fehler gemacht, lass mich am Leben. Also sehen wir auch da eine Verbindung mit den Gerichten. Sonst gehen wir, es war bei mir doch nicht anders. Als ich im Tod war, ich konnte nur um Gnade wimmern. Und es war Gnade, die mich zurückgebracht hat ins Leben. Nun, es heißt in Obadja 15, und ich werde dann gleich schließen. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Was wir säen, das ernten wir. Und jetzt kann ich euch dazugeben, weil es ja eine geistliche Wahrheit ist. Jetzt kommen wir auch zu den ich werde abschließen jetzt mit dieser Sache mit den Endgerichten, die kommen. Ich werde euch mitnehmen. Also Joel 4,7 sagt es auch, und ich werde euer Tun auf euren Kopf zurückfallen. Das ist ein Gesetz von Gott. Die Bosheit kommt nicht zum Thron Gottes. Sie geht bis hoch und dann fällt sie auf dich zurück. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Prophetie über die Dekadenz. Die zunehmende Dekadenz, die wie ein Meteorit auf die Städte runterstürzt. Und es ist wirklich so. Was der Mensch sät, das erntet er. Was er lebt, das kriegt er. Das ist einfach ein Gesetz. Jetzt lesen wir Offenbarung 8,10-11. Es hat mit der Verbitterung zu tun. Und der dritte Engel stieß in die Posaune. Da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen, und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Wir sehen also, was der Mensch sät, erntet er. Denen, die Bitternis säen, die kriegen Bitternis. Und dann wirklich im Fleisch. Und dann sterben sie dran. Der eine mag sagen, ach, du spinnst, wenn du das in Verbindung bringst. Aber es hat alles eine geistige Ursache auch. Warum Gerichte kommen? Ich möchte jetzt zum Abschluss beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Botschaft. Ich danke dir für dein Reden an uns. Und ich bitte dich, Herr, gib, dass diese Botschaft weiterkommt. Zu vielen deiner Kinder, denn es geht uns alle an, Herr. Wir stellen uns alle unter dieses Wort. Wir bitten dich inniglich, ich bitte dich inniglich für meine Person. Hilf mir, dass ich alle Verbitterung, alle Verletzungen, was auch immer kommt, was auf uns zukommt, was noch ist, dass ich es überwinden kann. Dass ich immer wieder zurück zu deiner Gnade gehe, dass mein Herz nicht hart wird. Dass es nicht verhärtet wird durch Betrug, der Sünde, durch Verletzungen, sondern dass ich gnädig bin, Herr. Hilf jedem deiner Kinder, dass er nicht rumschreit und vor allen Dingen keine Rechthaberei, keine Wortrechthaberei, sich besser dünken als der andere. Nicht meinte, ich bin hier zum Richter bestimmt und zum Lehrer für alle, sondern dass sich jeder selber von dir lehren lässt. Dass wir von dir gelehrt werden, so wie es geschrieben steht, und nicht ein jeder wird den anderen lehren, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein. Herr, dass wir alle angesichts der Dinge, die über den Erdkreis kommen, still werden und in der Ehrfurcht vor dir verharren und sagen, hilf uns, Herr, wenn diese Nöte die Erde treffen, dass wir an deiner Gnade bleiben, dass wir Gefäße deiner Gnade sind, dass du uns segnest mit überreichender Gnade und dass diese Gnade letztlich durch uns zu den Menschen hindurch fließt, angefangen in unserer eigenen Familie, bei unseren Kindern und Enkelkindern und allen zu den anderen Menschen hin, die du noch retten willst. Bitten dich von ganzem Herzen, erhöre uns, Herr. Amen. Amen.